Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch. Es läuft.
Es läuft.
Hi Luzi.
Hi Jenny.
Ich habe eine Frage an dich. Und zwar wollte ich wissen, was eigentlich so dein Lieblingslied oder dein Lieblingskünstler ist.
Boah, ich finde die Frage echt schwierig, muss ich sagen, weil ich nie so den einen oder die eine hatte. Aber ich mag das Lied von Dire Straits oder generell viele Lieder von denen. Sultans of Swing oder, da gibt's so viele.
Ist es das, was wir im Auto gehört
haben? Ja. Da habe ich tatsächlich eine CD von denen. Und mein Auto hat echt noch einen CD-Player. Und diese CD wechsle ich einfach nicht. Immer wenn ich dann nicht mit dem Handy mich verbinde, sondern eine CD höre, dann ist es die.
Ja.
Und das ist das erste Lied. Und ich liebe es.
Und du?
Sehr cool.
Ich wünschte, ich hätte einen CD-Rekorder im Auto. Bei mir ist es eine bunte Mischung, aber so ein paar Künstler mag ich super gerne. Die letzten zwei Jahre ganz viel NF.
NF?
Mhm. Der hat ein Radiolied, also ein Lied, was auch im Radio lief, ist zum Beispiel dieses Let Me Down.
Also sing mal ganz kurz an die Melodie.
Gott, nee, jetzt muss ich hier schon wieder singen.
Das geht gar nicht.
Nee, ich sag den Text.
Ja.
Yeah. I'm sorry that I let you down.
Boah, da klingelt irgendwas in meinem Kopf, ja.
Und der hat, der ist sehr offen mit psychischen Diagnosen, die er hatte, umgegangen und hat super, super viele Lieder, natürlich eher, meistens ein bisschen traurig, aber richtig tolle Texte und rappt die, und das ist für mich so der heutige Eminem.
Aha,
mit
cool.
Richtig, richtig tollen Texten.
NF, muss ich mal hören.
Ja.
Okay.
Können wir gleich mal
anmachen. Kann Jenny ein bisschen tanzen.
Oder rappen.
Oder rappen. Okay. Tja, Musik ist einfach super. Im Moment höre ich tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, ziemlich viele Kindermusikstücke. Gerade zum Beispiel, ich bin ein kleiner Pinguin und suche meine Mama.
Och, süß. Okay, gut.
Ja. In Dauerschleife.
Kannst du mir das vorsingen?
Nein. Lieber nicht. Ich will lieber mit dir heute was besprechen. Und zwar soll es ja heute mal um glutenfreie Ernährung gehen. Und da können wir erstmal so ein bisschen überlegen, was gibt's denn für Erkrankungen, wo man sich definitiv glutenfrei ernähren muss?
Mhm.
Was fällt dir da direkt ein?
Die Zöliakie.
Genau. Eine Autoimmunerkrankung.
Mhm.
Wo der Körper gegen das Gluten quasi rebelliert und im schlimmsten Fall die Darmzotten komplett nicht mehr vorhanden sind. Und die Darmzotten brauchen wir, damit wir die Nährstoffe besser aufnehmen können. Dementsprechend natürlich auch ziemlich krasser Nährstoffmangel oft. Was haben wir noch?
Die Weizenallergie.
Mhm. Die tritt ja vor allem im Kindesalter auf.
Mhm.
Bildet sich in den ersten anderthalb oder zwei Jahren eigentlich, die IGE-vermittelte Weizenallergie. Und zum Glück geht die ja aber weg. Geht die Zöliakie denn weg?
Nein.
Nein. Ja. Leider nein. Bei der Zöliakie muss man also wirklich lebenslang die Diät einhalten. Bei der Weizenallergie eben meistens nur so, bis die Kinder in die Schule gehen. Dann geht's eigentlich weg. Und dann haben wir ja noch?
Ich habe tatsächlich noch den Morbus Basedow, wenn man den so ausspricht, im Kopf. Das ist eine Schilddrüsenerkrankung. Da wird dazu auch geraten, dass man glutenfrei isst. Der ist aber nicht für immer da meistens.
Okay. Und das heißt, das geht dann wahrscheinlich über Monate oder Jahre? Hast du da noch was im Kopf?
Ich hatte bisher, weil es gar nicht so häufig bei mir vorkommt, ich hatte bisher zwei Patienten und Patientinnen damit. Nach vier Monaten waren die Werte eigentlich schon wieder sehr viel besser.
Okay. Mhm. Und dann haben wir ja schon noch den Reizdarm, wobei man da ja nicht auf alles glutenhaltige Getreide achtet. Auf welche Getreidesorten muss man beim Reizdarm achten?
Also aufs Gluten muss man tatsächlich eigentlich gar nicht achten, 0,0, sondern aufs Roggen und aufs Weizen.
Okay.
Und das Dinkel beispielsweise, das Dinkel G, das ist eine Urweizenform und das ist immer sehr verwirrend, weil auf den Verpackungen immer Dinkel in Klammern eine Weizenart steht.
Ja.
Dann sind meine PatientInnen immer sehr verwirrt, aber Dinkel geht, obwohl es ein Urweizen ist, wobei ich da auch in Frage stelle, wie lange das noch gehen wird, weil es halt jetzt viel mehr natürlich gezüchtet wird, angebaut wird, heißt, beim Weizen haben wir ja das Problem mit der Überzüchtung jetzt über die Jahrhunderte hinweg. Mm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das beim Dinkel auch passieren wird und dann haben wir gar nichts mehr. Wenig. Ja.
Der Hafer bleibt.
Wird beschränkt. Wird beschränkt,
okay.
Auf 50 Gramm am
Tag. Ich bin ja gar nicht im Reizdarm so richtig drin. Auf 50 Gramm pro Tag.
Mhm.
Hast du dann auch schon Beschwerden, wenn du mehr Hafer isst?
Es ist ja immer schwierig zuzuordnen, weil Beschwerden relativ langwierig kommen können. Also es kann auch sein, wenn du 3 Tage diese Menge Hafer isst, dass du dann erst Beschwerden hast.
Okay.
Also bei vielen mengenbedingten Sachen ist es erst nach ein paar Tagen und deshalb ist die Symptomatik auch so schwer zuzuordnen zu irgendwelchen Lebensmitteln. Aber wenn man denn dann symptomfrei ist, dann sieht man ganz genau, ich habe das jetzt 3 Tage gegessen und jetzt habe ich Beschwerden.
Okay. Bei der Zöliakie gibt es ja auch so eine Mengenangabe vom Hafer. Da ist man ja ganz froh, dass man mittlerweile weiß, der glutenfreie Hafer wird eigentlich von nahezu allen PatientInnen vertragen, weil der halt so super tolle Nährstoffe hat. Da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Aber mir fällt noch die Glutensensitivitätserkrankung ein. Was ist denn das nochmal?
Das ist doch erst seit... Ich weiß noch, als wir in den Job gestartet sind, da wurde sich darüber lustig gemacht, dass PatientInnen das berichten und die wurden nicht ernst genommen.
Wie bei so vielen Erkrankungen am Anfang. Fructose auch. Das waren früher die Bauchschmerzkinder und die hatten halt irgendwie einen psychischen Schaden, das hat man so gesagt. Ganz furchtbar.
Ja, sehr. Bei der Gluten- bzw. auch Weizensensitivität weiß ich weniger als du. Magst du erzählen?
Also da geht es auch eher um die Überzüchtung, das ist auf jeden Fall die Theorie dahinter, um sogenannte ATIs, die dann im Weizen mehr vorkommen, als wenn der Weizen eben ganz normal und langsamer gewachsen wäre, als eben bei dieser Überzüchtung, damit wir eben einen ganz hohen Betrag oder einen hohen Ertrag haben. Und diese ATIs, die können eben im Magen-Darm-Trakt zu Beschwerden führen. Und dann haben PatientInnen halt sowas wie Bauchbeschwerden oder es kann aber auch Müdigkeit, Kraftlosigkeit, sowas sein. Da ist aber auch meistens sind die anderen Getreidesorten gar nicht so, so schlecht verträglich. Also da geht man auch vorrangig nochmal auf die anderen und testet die aus.
Mhm.
Und da haben wir ja dann zum Glück, also bei Reizdarm und bei der Glutensensitivität haben wir ja zum Glück keine lebensbedrohlichen Symptome.
Genau.
Ne? Deswegen kann man sich da halt selbstständig auch ausprobieren. Bei der Weizenallergie und bei der Zöliakie muss man sagen, bitte nicht, weil bei Weizenallergie kann halt alles und nichts passieren. Also im schlimmsten Fall der anaphylaktische Schock, also ein Kreislaufversagen oder der Atemstillstand. Und bei der Zöliakie kann es halt auf Dauer einfach echt richtig blöd werden, wenn der Darm die ganze Zeit angegriffen ist und es gibt keine Darmzotten mehr, dann hat das ja nicht nur die Mangelernährung, sondern ja auch die das Risiko für weitere Autoimmunerkrankungen oder auch Darmkrebs zur Folge. Okay, aber jetzt mal zu den Nährstoffen. Welche Nährstoffe können denn schwierig sein bei der glutenfreien Ernährung?
Erzähl.
Dann fange ich mal an mit den Ballaststoffen. Die Ballaststoffe, die sind ja super für den Darm. Haben wir auch in einer anderen Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Und Fakt ist einfach, dass Getreidearten, vor allem die Vollkorngetreidearten, die haben halt super viel Ballaststoffe. Und wir sind ja in einem Land, wo wir viel Brot essen, viel Nudeln. Und wenn man jetzt auf die glutenfreien Brote und auf sowas wie Kartoffeln und Reis umswitcht, dann hat man echt oft weniger Ballaststoffe. Und wir sind auch ein Land, wir essen leider immer noch zu wenig Hülsenfrüchte.
Mhm.
Andere Länder haben halt die Hülsenfrüchte meistens in jeder Mahlzeit irgendwie mit dabei und die liefern auch super viele Ballaststoffe. Aber auch wenn wir gleich über ein paar andere Nährstoffe sprechen, liefern die halt auch so tolle wie Zink, Eisen, B-Vitamine, Genau. Also da muss man einfach drauf achten, welches glutenfreie Brot kaufe ich? Darf ich den glutenfreien Hafer essen und führe ich den dann auch in den Mengen, die ich vertrage, gut ein? Und habe ich Hülsenfrüchte und vielleicht ein paar andere Getreidesorten, die dann auch noch ein paar Ballaststoffe liefern, wie zum Beispiel die Hirse. Hirse übrigens habe ich ja nur im Kopf, früher jedenfalls, von den ganzen Babyartikeln, diese Hirsekringel.
Stimmt, ja.
Und danach kommt die Hirse in Deutschland echt selten vor.
Bei mir ist die bekannt, ich habe mal mit 18 natürlich so eine lustige Diät gemacht von einem, wie hieß er, von so einem veganen Guru. Und der hat ganz viel mit Hirse gemacht, dann habe ich mir die gekauft und seitdem weiß ich, wie sie schmeckt, verwende sie manchmal, aber die ist ja total unterschätzt.
Ja, die ist eigentlich ganz lecker, finde ich auch. Okay, willst du mit dem nächsten Nährstoff weitermachen?
Der nächste Nährstoff wäre das Zink tatsächlich, weil wir Zink natürlich super viel in Getreidearten haben. Ja.
Und wie kann man das sonst decken?
Zink wäre auch drin beispielsweise in, und du musst mich wirklich unterbrechen, wenn ich Falsches sage. Ich meine aber in Nüssen beispielsweise, in Milchprodukten und Fleisch, soweit ich das weiß.
Ja.
Natürlich in den Hülsenfrüchten mit drin.
Eier.
Eier haben ja alles.
Eier haben auch wieder
außer
alles.
Außer Eisen.
Wobei, doch, Eisen haben Eier auch. Ja, also Zink, dann haben wir natürlich noch das Eisen, wo wir gerade dabei sind. Und Eisen, klar, kann durch tierische Produkte schon besser verwertet werden, weil da das Eisen einfach in einer anderen Form vorliegt, das unser Körper direkt verwenden kann. Bei pflanzlichen Dingen liegt das Eisen eben in einer Form vor, wo der Körper das erstmal umbauen muss. Und da muss man sagen, da sollte man echt Vitamin C-haltige Sachen noch dazu essen. Also Beispiel wieder Haferflocken mit einem Apfel. Oder das Eisen in den Hülsenfrüchten mit Paprika.
Ja, oder der Schuss Zitrone in der Linsensuppe in der türkischen Küche. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man auf eine ausgewogene Ernährung achtet, dass man auch Vitamin C dabei hat.
Ja.
Und da finde ich es immer wichtig zu sagen, es gibt super viele Infos auf Google, wo immer wieder gesagt wird, ja, die Milch hemmt die Eisenaufnahme und Kaffee hemmt die Eisenaufnahme. Und selbst in den Haferflocken, wenn wir die Haferflocken analysieren, haben wir da Eisen drin und zeitgleich Stoffe, Nahrungsmittelbestandteile, die die Eisenaufnahme hemmen. Und da finde ich es immer ganz wichtig, locker damit umzugehen, weil du wirst kein Lebensmittel finden, was, da brauchst du Nahrungsergänzungsmittel, wenn du nichts haben willst, was irgendwo die Aufnahme hemmt.
Ja.
Und zeitgleich wissen wir ja, dass zu viel an Eisen beispielsweise zu Darmkrebs führen kann, wie das jetzt beim roten Fleisch ist, wenn ich regelmäßig rotes Fleisch mit sehr viel Eisen, was ja oxidiert im Bauch, zu mir nehme. Dann habe ich ein erhöhtes Darmkrebsrisiko und deshalb da ganz locker sein. Wir müssen nicht irgendwie eine riesen Nährstoffbombe zu uns nehmen, von der wir nicht wissen, wie sie dann doch auch anders wirken kann in unserem Bauch.
Genau. Und Eisenmangel ist ja vor allem bei uns Frauen ziemlich häufig, weil wir natürlich auch unsere Periode haben und deswegen einen höheren Bedarf haben. Also wenn man sich das mal im Erwachsenenalter anguckt, haben wir 15 Milligramm am Tag und die Männer nur 10.
Ja.
Und auch dazu wissen, vor allem auch, wenn ich mich vegetarisch ernähre, aber auch wenn ich Fleisch esse, weil genau das, was du gerade gesagt hast, man würde ja jetzt niemandem empfehlen, jeden Tag irgendwie 200 Gramm rotes Fleisch zu essen, nur wegen des Eisens, dass man da trotzdem wirklich immer mal wieder sich checken lässt, weil ganz viele Frauen, ich glaube, es waren ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung, läuft mit einem Eisenmangel rum. Und vielleicht ist es auch nicht immer so, dass du jetzt Riesensymptome hast, aber manchmal eben schon. Also, dass du dich müde fühlst, kraftlos bist. Und das dann mal zeitweise jedenfalls zu überbrücken, ist ja auch nicht verkehrt.
Definitiv. Und in dieser ganzen Diätkultur, die wir haben, werden ja wirklich, wird auf Nüsse verzichtet. Hülsenfrüchte hätten zu viele Kohlenhydrate. Es gibt ja alle möglichen Gründe, wieso wir die Lebensmittel, die viel Eisen enthalten, wenn wir beispielsweise wenig Fleisch noch dazu essen, die dafür sorgen, dass wir in so einen Eisenmangel geraten.
Ja.
Und da einfach wieder hin zu einer ausgewogenen Ernährung mit, ich verbiete mir nichts zu kommen, dann ist unser Körper auch gut versorgt. Aber wir haben so viele Ernährungsmythen im Kopf und so viele Ernährungsregeln,
ja,
viele von uns, dass wir da einen Mangel entwickeln.
Ja, genau. Nächster Nährstoff wäre noch Calcium. Also bei der Zöliakie muss man auf jeden Fall auch immer einmal über das Calcium sprechen. Calcium ist ja für unsere Knochen und Zähne super wichtig, aber hat auch noch ganz viele andere Funktionen im Körper. Und Calcium decken wir vorrangig durch
Milchprodukte.
Milchprodukte.
Alternativprodukte wie jetzt ein Sojadrink oder ein Haferdrink sind natürlich oft angereichert und zu denen sollte man auch greifen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Tofu hat Calcium zugesetzt, aber ist halt in jedem Tofu mit drin. Brokkoli.
Mhm. Brokkoli, Petersilie, mhm.
Ja.
Spinat. Aber davon essen wir natürlich nicht jeden Tag solche Mengen, genau, dass wir das Calcium darüber decken. Und dementsprechend, wenn wir jetzt wirklich keine Milchprodukte essen, aus welchen Gründen auch immer, dann sollten wir zusätzlich auf jeden Fall noch das Calcium angereicherte Wasser nehmen. Weil so viel von so einem angereicherten Haferdrink oder Sojajoghurt isst man normalerweise auch nicht.
Genau.
So eine Scheibe Käse hat halt manchmal echt schon um die 400 Milligramm Calcium. Das ist halt einfach ein Riesenlieferant, je nach Käseart. Und wenn wir das nicht haben, dann auf jeden Fall darauf achten.
Dass man kein Leitungswasser trinkt, bestenfalls, egal wie schön ökologisch und regional das ist, sondern ja, da auf ein Mineralwasser zugreift, was wirklich gut Calcium enthält, bestenfalls ja über 200 Milligramm pro Liter.
Am besten bei den Kleinen, vor allem die wenig trinken, empfehle ich immer eins mit 600.
Die sind so, ja, die mögen so viele, also ich habe die kleinen Patienten nicht häufig und das finden so viele so eklig, dass ich immer sage, ab 200 ist gut, aber ich meine so ein typisches Gerolsteiner, was man in jedem Supermarkt findet,
hat ja schon 380 oder?
Ja.
Genau. Ja, cool. Das war doch ein erster kleiner Einblick in die Nährstoffversorgung bei glutenfreier Ernährung.
Mhm.
Danke dir, Jenny.
Danke dir fürs Thema.
Und bis bald.
Bis bald. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.